Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 190 und 191 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan نهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen auf in der Welt befindliche deutliche Zeichen für die Existenz und Allmacht Gottes aufmerksam gemacht wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Zweifellos sind in der Schöpfung der Himmel und Erde und in dem Wechsel von Tag und Nacht Zeichen für die Verständigen, für sie, die, ob sie stehen, sitzen oder aber liegen, Gottes gedenken, über die Geheimnisse der Schöpfung der Himmel und Erde nachdenken und sprechen. O Herr, das alles hast du nicht sinnlos erschaffen. Heilig bist du. Bewahre uns vor dem Feuer der Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite hastud.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastode.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 6. April 2023, gleich dem 17. Farvardin 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Ramadan, Monat des Segens«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran und Saudi-Arabien streben Umsetzung eines Versöhnungsabkommens an, um regionale Sicherheit zu stärken. Jemen kritisiert Biden wegen Vortäuschung von Besorgnis, während USA an Krieg und Blockade beteiligt sind. UN-Berichterstatterin kritisiert irreführende Berichterstattung westlicher Medien über Al-Aqsa-Überfall. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran und Saudi-Arabien streben Umsetzung eines Versöhnungsabkommens an, um regionale Sicherheit zu stärken. Die führenden iranischen und saudischen Diplomaten unterstrichen die Notwendigkeit, ein wegweisendes, von China vermitteltes Versöhnungsabkommen umzusetzen, um das gegenseitige Vertrauen zu stärken und zur Stärkung der regionalen Sicherheit beizutragen. In einer gemeinsamen Erklärung, die am Donnerstag nach einem Treffen in Peking veröffentlicht wurde, drückten der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian und sein saudischer Amtskollege Prinz Faisal bin Farhan al-Saud ihre Botschaft aus, alle Hindernisse für die Ausweitung der bilateralen Beziehungen zu beseitigen. Die beiden Seiten einigten sich auch darauf, die Zusammenarbeit in allen Bereichen zu entwickeln, die die Sicherheit und Stabilität der Region sowie die Interessen ihrer Nationen gewährleisten können. Sie unterstrichen ferner die Bedeutung des Dialogs über Möglichkeiten zur Stärkung der bilateralen Beziehungen und zur Aktivierung eines Sicherheitskooperationsabkommens sowie eines allgemeinen Kooperationsabkommens in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Investitionen, Technologie, Wissenschaft, Kultur, Sport und Jugend. In ihrer gemeinsamen Erklärung einigten sich Iran und Saudi-Arabien außerdem darauf, ihre Botschaft in Teheran und Riad sowie die Generalkonsulate in Mashhad und Jeddah innerhalb einer bereits festgelegten Frist wieder zu eröffnen. Sie einigten sich auch darauf, die Koordinierung zwischen den technischen Teams der beiden Länder aufrechtzuerhalten, um die Wiederaufnahme von Flügen und Besuchen von offiziellen Delegationen und denen des Privatsektors zu prüfen und das Visumverfahren für ihre Bürger einschließlich der Umrah-Pilgerreise zu erleichtern. Angesichts der vorhandenen natürlichen Ressourcen und wirtschaftlichen Möglichkeiten, die zur Wahrung der gemeinsamen Interessen der beiden brüderlichen Nationen genutzt werden können, vereinbarten die beiden Seiten, die Treffen und Konsultationen zu intensivieren, um die positiven Aussichten in den bilateralen Beziehungen weiter zu verwirklichen. Am Ende ihres Treffens dankten Amir Abdollahian und Prinz Faisal China für die Ausrichtung des Treffens am Donnerstag. Zudem dankten sie der Schweiz für ihre Bemühungen, die Interessen Irans und Saudi-Arabiens zu schützen. Jemen kritisiert Biden wegen Vortäuschung von Besorgnis, während USA an Krieg und Blockade beteiligt sind. Der jemenitische Außenminister gab an, die Vereinigten Staaten seien bestrebt, ihre Komplizenschaft bei der von Saudi-Arabien geführten Aggression gegen das verarmte arabische Land zu beschönigen, indem sie vorgeben, sich für den Frieden zu sorgen. Hisham Sharaf wurde von der jemenitischen Nachrichtenagentur Sabah mit diesen Äußerungen am Dienstag zitiert, zwei Tage nachdem US-Präsident Joe Biden eine Erklärung zum Jahrestag des Beginns eines von den Vereinten Nationen geförderten Waffenstillstands im Jemen veröffentlicht und Washingtons Unterstützung für alle Bemühungen betont hatte, einen umfassenden Frieden in dem vom Krieg verwüsteten Land zu erreichen. Sharaf betonte, dass die USA, die für den von Saudi-Arabien geführten Krieg mitverantwortlich sind und davon profitieren, versuchten, sich ihrer Verantwortung zu entziehen, und forderte Washington auf, seine Aufrichtigkeit, Frieden im Jemen zu wollen, zu beweisen, indem es konkrete Schritte vor Ort unternehme und die Aktionen der von Saudi-Arabien geführten Koalition verurteile. Die Länder, die behaupten, sehr daran interessiert zu sein, Frieden im Jemen zu erreichen, sollten aufrichtig in ihren Absichten sein, indem sie die Aggression und Blockade des Jemen im 9. Jahr in Folge verurteilen, die Lieferung von Waffen und Militärexperten an Aggressionsländer stoppen und Druck auf die Aggressionsländer ausüben, so Sharaf. Der führende jemenitische Diplomat sagte, Bidens Erklärung und die Besorgnis, die er zeigte, um einen dauerhaften Frieden im Jemen zu erreichen, entsprechen nicht mit dem, was Amerika in Wirklichkeit tut, indem es den Aggressionsländern Deckung bietet. Die Vereinigten Staaten von Amerika versuchen mit einer solchen Erklärung, sich ihrer Verantwortung als jemand zu entziehen, der an der Aggression und Blockade des Jemen beteiligt war und die größte humanitäre Krise der Zeitgeschichte verursacht hat, und wollen sich als Friedenstaube darstellen, fügte er hinzu. UN-Berichterstatterin kritisiert irreführende Berichterstattung westlicher Medien über Al-Aqsa-Überfall. Die UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtssituation in den besetzten palästinensischen Gebieten hat am Mittwoch die westlichen Medien wegen ihrer irreführenden Berichterstattung über israelische Militärangriffe angeprangert und gesagt, dass ein solcher Ansatz zur unkontrollierten Besetzung durch das Regime beitrage. In einem Tweet verurteilte Francesca Albanese die erneute Gewalt gegen palästinensische Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee. Sie bezog sich auf die Schlagzeile eines BBC-Nachrichtenartikels, in dem das Wort Zusammenstöße verwendet wurde, um sich auf den brutalen Angriff israelischer Streitkräfte auf unbewaffnete palästinensische Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee am frühen Mittwoch zu beziehen. Albanese, die häufig die Besetzung Palästinas durch Israel und die unerbittlichen Verbrechen des Regimes an unschuldigen Palästinensern kritisiert hat, wird seit ihrer Ernennung zur UN-Sonderberichterstatterin im April 2022 vom Regime daran gehindert, die besetzten Gebiete zu betreten. Im Januar verurteilten 116 Menschenrechts- und Zivilgesellschaftsorganisationen, akademische Institutionen und Gruppen die gezielte Verleumdungskampagne des israelischen Regimes gegen Albanese. Albanese's Tweet löste eine hitzige Debatte unter Internetnutzern über die Behandlung des Palästina-Konflikts durch die westlichen Medien aus, wobei einige Benutzer die skandalöse pro-israelische Ausrichtung der westlichen Medien kritisierten. Westliche Medien werden seit langem beschuldigt, die militärische Besetzung Palästinas durch Israel falsch berichtet und heruntergespielt zu haben. Menschenrechtsaktivisten sagen, dass westliche Medien im Allgemeinen die Propaganda des Regimes unterstützen und begünstigen, wonach seine militärische Gewalt einfach eine Reaktion auf die Aktionen der Palästinenser sei und sich dabei auf den Widerstand beziehen. Sie argumentieren, dass westliche Medien beiden Seiten meist das gleiche Gewicht beimessen und dabei die Tatsache ignorieren, dass die eine Seite ein Besatzer und die andere besetzt ist. Putin kritisiert US- und EU-Gesandte bei Kreml-Zeremonie und beschuldigt Westen für verschlechterte Beziehungen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch bei einer Zeremonie im Kreml die Botschafter der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union kritisiert und ihre Länder für eine dramatische Verschlechterung der Beziehungen zu Moskau verantwortlich gemacht. Bei einer im Fernsehen übertragenen Zeremonie im Kreml tadelte der russische Staatschef die Botschafter, darunter 17, die offiziell ihre diplomatischen Beglaubigungen überreichten, in unverblümter Sprache. Putin sagte der neuen amerikanischen Botschafterin Lynn Tracy: Sehr geehrte Frau Botschafterin, ich weiß, dass Sie dem vielleicht nicht zustimmen, aber ich kann nur sagen, dass der Einsatz von Instrumenten wie die Unterstützung der sogenannten farbigen Revolutionen in dieser Hinsicht zur Unterstützung des Putsches von 2014 in Kiew durch die Vereinigten Staaten schließlich zur heutigen Ukraine-Krise geführt hat. Vor dem neuen EU-Botschafter Roland Galharagor sagte Putin, die Europäische Union hat eine geopolitische Konfrontation mit Russland eingeleitet. Wir sehen die Ursache darin, dass die EU ihre ursprüngliche Mission der Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Integration auf dem europäischen Kontinent aufgegeben und eine geopolitische Konfrontation mit Russland eingeleitet hat, erklärte der russische Präsident. Moskau hofft, dass alle Aktionen, die unseren Beziehungen schaden, der Vergangenheit angehören. Und ein Umblättern würde sowohl Russland als auch den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten dieser Organisation zugutekommen, sagte er. Der russische Präsident forderte Dänemark ferner auf, den Vorschlag Moskaus zu unterstützen, eine unabhängige internationale Kommission einzusetzen, um Sabotageangriffe zu untersuchen, die die Unterwasserpipelines von Nord Stream zerstört haben. In seiner Eröffnungsrede sagte Putin, trotz der komplexen Lage in der Welt sei Russland offen für eine konstruktive Partnerschaft mit jedem Land auf der ganzen Welt und werde sich nicht isolieren. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 17 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 12 Grad, Mashhad 14 Grad, Isfahan 16 Grad, Shiraz 16 Grad und Bandar Abbas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Iftikhari mit dem Titel Dele Sheidaye Man. Das heißt, mein verliebtes Herz.
آتش به سر تا پای من خاکستم کردی چه آوردی تو ای دل بر سرم دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بال و پرم تو رو که کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن. چشم من گریان مباش، این گونه عشق افشان مباش، حیران و سرگردان مباش، در گردش گیتی رسد روزی به پایان هر غمی، دست نگار ما داغ دل را گذارد مرهمی. دست غارت از شروع جانم گشوده ای، از تو چه شد حاصلم، همین که از دلم قرارم رو بوده ای. کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن. آتش به سر تا پای من، خاکسترم کردی چه آوردی تو ای دل بر سرم، دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بالاترم. ترسم سوز درد من، آه سرد من گیرد دامنی تو را. کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, es geht auch heute um die spirituellen Zweizeiler des Mystikers Molana Jalaleddin Molavi, der im 13. Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Im Westen ist dieser iranische Dichter als Rumi bekannt. Wir sagten, dass die Forscher die Geschichten im Masnavi thematisch nach vier Gruppen unterscheiden. In der einen Kategorie geht es um mystische Themen, in einer anderen um Weisheit, weitere Geschichten stammen aus dem Koran und andere sind Gleichnisse in Form von Fabeln oder Parabeln. Es überwiegt jedoch die mystische Thematik. Molavi legt großen Wert auf den verborgenen Sinn einer Geschichte. Eine Erzählung ist für ihn ein Korpus mit einer Seele. Molavi ist nicht so sehr auf die Gestaltung des äußeren Korpus bedacht, sondern er konzentriert sich auf das Innere der Erzählung, auf ihre Seele. Das sind die verborgenen Bedeutungsebenen der Geschichte mit ihrem mystischen Inhalt. Das Erzählen dient ihm zusammen mit anderen Dingen als wichtiges Mittel zur Darlegung seiner Gedanken und seiner Lehre. Im Masnavi gibt es Erzählungen, die länger sind. Damit trotz der Länge beim Leser keine Langeweile aufkommt, verwendet Molavi die Verschachtelung mit Parabeln und eine episodische Erzählstruktur. Dies wirkt nicht nur der Langeweile entgegen, sondern trägt dazu bei, dass der Leser eine Geschichte besser versteht. Diese Methode hat Molavi zum Beispiel gelungen bei der Geschichte von dem König und dem jungen Sklavenmädchen, der Geschichte von dem Papagei und dem Händler und vom Löwen und Hasen angewendet. Innerhalb dieser Geschichten baute er andere Episoden ein, um nahezubringen, worauf er hinaus will. In Wahrheit sind diese eingebauten Geschichten daher oftmals eine Art Erklärung zu der eigentlichen Erzählung. Die eigentliche Erzählung wird somit zu einem Rahmen, in dem auch kleinere Geschichten hier und da einen Platz einnehmen. Nehmen wir an, die Geschichte, die den Rahmen bildet, enthält einen guten Rat oder sie ist ein Gleichnis. Molavi macht ihren Inhalt verständlicher, indem er diesen Rahmen rasch einige andere Geschichten als Beweis hinzufügt. Dr. Taripur Namdarian, ein zeitgenössischer Molavi-Kenner und iranischer Literaturprofessor, sagt: Molavi baut im Masnavi auffällig oft und beliebig in seine Geschichten andere Geschichten ein. Auch wenn diese Methode schon vorher in Büchern mit Poesie oder Prosa, wie zum Beispiel dem Sinbad-Name oder Kelileva Demne und in den Zweizeiler-Dichtungen von Attar vorkommt, so ist nur wenig Ähnlichkeit mit dem Masnavi von Molavi festzustellen. In den vorgenannten Werken, so schreibt Dr. Taripur, haben die Autoren ihre Geschichte völlig bewusst als Beispiel und Beweis zur Darlegung ihrer moralischen und mystischen Gedanken oder zu deren Bestätigung ausgewählt, und zwar solche Geschichten, wie sie der Leser erwartet und wie sie ihm vertraut sind. Außerdem führen sie gezielt ihre Erzählung in die von ihnen im Voraus festgelegte Richtung weiter. Sie behalten sozusagen die Kontrolle über ihre Erzählung. Aber bei Masnavi von Molavi, so erklärt Dr. Taripur weiter, habe man das Gefühl, dass Molavi gar nicht die Kontrolle über die Erzählung selber in der Hand hat und es in Wahrheit die Geschichten sind, die mit ihrem Potenzial für Struktur und offene und versteckte Bedeutungen dem Geist Molavis die zahlreichen Dinge, die er bewusst oder unbewusst gespeichert hat, entnehmen, sie aktivieren und an jede Stelle in der Geschichte mitnehmen, die es zulässt. vielen Beispiele und Parabeln im Laufe solcher langen Geschichten haben manchmal zur Folge, dass der Leser den Faden verliert und sich gedanklich von dem Verlauf der eigentlichen Geschichte entfernt. Zum Beispiel stößt er bei einer der bekanntesten Erzählungen im Masnavi, nämlich der Geschichte von einem alten Harfenspieler zur Zeit des Kalifen Omar, auf dieses Problem. Diese Geschichte umfasst 170 Doppelverse. Sie ist so lang, weil Mulawi hier laufend verschiedene Episoden einbaut, so dass der Leser mitten im Text denkt, die Geschichte von dem alten Harfenspieler sei zu Ende. Daher muss Mulawi, als er wieder an diese Geschichte anknüpfen will, den Titel »Rest der Geschichte« von dem alten Harfenspieler und ihr Resümee einfügen. Bei der Geschichte vom Propheten und Said und der Geschichte von der Moschee, die niemand wieder lebendig verließ, wenn er sie nachts betrat, passiert Ähnliches. Die episodische Erzählstruktur war schon vor Mulawi eine bevorzugte Methode. Wir finden sie in vielen alten Erzählwerken des Neupersischen, wie in Kalileva demne, dem Marsbonname und Simbodname und sogar im Shahname von Ferdowsi vor. Die Erzählungen im Masnavi haben meistens allegorischen Charakter. Der Erzählstil stammt aus der Zeit vor dem 13. Jahrhundert. Mulawi Rumi verwendet diese Erzählweise nur in seinem Masnavi und nicht in seinen anderen Werken. Er gibt ihr dabei eine gute Note, unter anderem durch das besondere Metrum, die schlichte Formulierung und die mystische Bedeutung. Wie schon erwähnt, geht es fast immer in den Geschichten des Masnavi um Ethik, Mystik und Lehre. In der Mehrheit ist unklar, wann und wo sich das Geschehen abspielt. Mulawi wählt für jede Figur die passenden Worte und hält in den meisten Geschichten als der Erzähler einen Abstand zu den Figuren ein. In einigen Geschichten lässt er die Großen der Religion oder berühmte Gelehrten oder historische Persönlichkeiten zu Wort kommen. Auf diese Weise ist es ihm gelungen, seine Geschichten glaubwürdiger zu machen. Die meisten Personen in seinen Erzählungen sind dem Leser vertraut. Sollten sie das nicht sein, benutzt Mulawi den unbestimmten Artikel für das Nomen, welches sie bezeichnet. Manchmal bedient er sich auch der beiden Demonstrativpronomen jener oder dieser, um auf eine der Charaktere in einer Erzählung hinzuweisen. Dadurch entsteht der Eindruck, es seien bestimmte Personen, obwohl in Wirklichkeit nicht bekannt ist, wer sie genau sind. Einer der Hauptbestandteile einer Erzählung bildet das Handlungsgerüst. Es ist sozusagen das Schema der Geschichte, der Handlungsverlauf. Der Handlungsverlauf bringt den Leser dazu, dass er auf der Suche nach den offenen Fragen der Geschichte weiterliest. Es muss also ein kausaler Zusammenhang zwischen den einzelnen Bestandteilen der Geschichte geben. Mulawi hält sich in den meisten Geschichten im Masnavi an diese Regel. Und zwar auch dann, wenn es um Mystik geht. Als Autor und als Erzähler der Geschichten beweist Mulawi, dass er gut mit alten Geschichten vertraut ist. Er hat sie entsprechend seine Ansichten und Absichten rekonstruiert.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Sedire Ta'rif mit dem Titel Heiran, auf Deutsch Erstaunt.
سرمست و حیرانم من امشب، چونان سرمست و حیرانم من امشب که خود را هم نمیدانم من امشب، چونان سرمست و حیرانم من امشب که خود را هم نمیدانم من امشب. انسان که میابی خرابم، یقین میدان که زیزانم من امشب، دل از انسان که میابی خرابم، یقین میدان که زیزانم من امشب. از خلق به دامد یار دادم آن حلاج اشارت بود از
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ramadan, Monat des Segens. Weiterhin guten Empfang.
Ramadan, der Monat des Segens.
Es ist Monat Ramadan, dieser segensreiche Zeit. Dieser Monat, in dem unsere Atemzüge als Gottespreisung zählen und unsere gottesdienstlichen Handlungen mehr als zu jeder anderen Zeit vom Herrn der Welten angenommen werden. In diesem Monat reinigen wir die Seele und halten sie von Sünden fern. Es sind kostbare Sekunden, Minuten und Stunden. Gibt es ein größeres Glück, als dass der Mensch die Barmherzigkeit Gottes mit seinem ganzen Sein verspürt? Wir möchten mit einem Wort des Propheten beginnen, der über die Belohnung des gottgeweihten Fastens sagt: Gott bringt den Fastenden in die Nähe seiner Allbarmherzigkeit. Er macht ihm die schwierigen Momente des Todes einfach. Er bewahrt ihn vor dem Hunger und dem Durst am Tag der Auferstehung. Er beschenkt ihn damit, dass er ihn vom Feuer der Verdammnis fernhält und versieht ihn mit den schönen Segensgaben des Paradieses. Das Leben auf dieser Welt ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Die Menschen zeigen unterschiedliche Reaktionen auf Schwierigkeiten, einige überwinden die Probleme, andere kapitulieren ihnen gegenüber. Man kann sagen, dass normalerweise keiner von uns sich über Probleme freut und ihnen in der Regel mit Besorgnis begegnet. Aber in Wahrheit sind die Schwierigkeiten gar nicht so unerträglich, wie wir meinen. Oftmals tragen Probleme zur Entfaltung unserer Fähigkeiten bei oder steigern diese. Psychologen sagen, der Mensch begegnet, ob er will oder nicht, im Leben Problemen. Was ihn umwerfen kann, ist der seelische Druck nach Auftreten von solchen. Die Einstellung des Menschen zu Problemen und die Interpretation von Problemen hat indirekt eine Wirkung auf sein Vermögen, mit ihnen zurechtzukommen. Wichtig ist, dass der Mensch bei der Begegnung mit Problemen an die Vorteile, die sich daraus für ihn ergeben, denkt. Wer in den Problemen nur Unglück sieht, verfällt dem Kummer und dieser Kummer schwächt seine Kräfte zur Begegnung mit den Schwierigkeiten. Welche positiven Wirkungen haben nun die Härte des Lebens? Es liegt auf der Hand, dass der Mensch seelisch und charakterlich durch Probleme und Härten gestärkt wird und seine Widerstandskraft wächst. Imam Ali hat einen interessanten Vergleich gezogen und gesagt, wisset, das Holz der Bäume in der Steppe ist härter und die Rinder der Bäume an einem Bach dünner. Das Feuer mit Holz von Steppenbäumen, welche vom Regen mit Wasser versorgt werden, flammt besser und ist dauerhafter. Damit möchte Imam Ali sagen, dass die Steppenbäume, weil sie unter harten Bedingungen heranwachsen, sind widerstandsfähiger als andere Bäume. Manchmal stellt Gott den Menschen mit Problemen und Engpässen auf die Probe, damit bei diesen Härten die Essenz seines Wesens an den Tag tritt. Probleme und Unvollkommenheiten im Leben lassen den Menschen verstärkt nach der Weiterentwicklung und Vervollkommnung streben und diese sind das Ziel seiner Erschaffung. Der Mensch wird nur im Schmelzofen der Härten und Unannehmlichkeiten erfahren und veredelt. Ustad Mutahari schreibt, die göttliche Prüfung soll die Kräfte aktivieren und die Kapazität im Wesen des Menschen vollenden. Gott stellt die Menschen durch Härten und Probleme auf die Prüfung, damit er die ihm gebührende Vollkommenheit erreicht. Gott setzt die Menschen dem Unglück und Härten aus, damit ihre geistige und seelische Kraft wächst. Imam Ali a.s. sagt dazu, Gott lässt seinen Diener den verschiedenen Schwierigkeiten begegnen und stellt verschiedene Pflichten, welche ihrer natürlichen Neigung zu Bequemlichkeit und Sorglosigkeit widerspricht, auf damit dem Stolz und Eigendünkel aus ihrem Herzen weicht und damit ihre Seelen durch die Dienstschaft gegenüber Gott zur Ruhe finden. Dies ist ein Mittel, damit sich die Tore des Überflusses und des Segens des Herrn für sie öffnet. Die Härten und Schwierigkeiten spielen also eine wichtige Rolle für das Hervortreten der verborgenen Fähigkeiten des Menschen. Der Mensch kann sie nutzen, um Erfahrungen zu sammeln.
Abu Amr Zujaji war ein edler und rechtschaffener Mensch. Er berichtet, als meine Mutter starb, vererbte sie mir ein Haus. Ich verkaufte es für 50 Dinar und begab mich auf die Hajj-Reise. Auf halbem Weg in der Gegend von Nainawa stellte sich mir unterwegs ein Dieb in die Quere und fragte, was hast du Wertvolles dabei? Ich dachte bei mir, nichts ist besser als die Ehrlichkeit. Und entschloss mich daher, dem Dieb die Wahrheit zu sagen. Ich habe einen Beutel bei mir, in dem nur 50 Dinar sind, und damit will ich zum Hause Gottes pilgern. Der Dieb forderte, gib her. Ich gab ihm den Beutel. Der Dieb zählte das Geld und gab mir den Beutel zurück, während er den Blick zu Boden senkte. Ich fragte, warum hast du mir das Geld zurückgegeben? Da antwortete er, ich wollte dir dein Geld abnehmen, aber deine Ehrlichkeit hat mich in Verlegenheit gebracht. Abu Amr Sojaji berichtet weiter, dem Gesicht des Räubers war deutlich abzulesen, dass er reuig war. Man konnte sehen, dass ihm sein Verhalten leid tat und er bereit war, reuvoll zu Gott umzukehren. Meine Ehrlichkeit hatte ihn so sehr beeindruckt, dass er vom Pferd abstieg und darauf bestand, dass ich es besteigen solle. Dann fasste er den Entschluss, mit mir auf die Hadschreise zu gehen. Er befreite das, was er besaß, von allem, was er unrechtmäßig erworben hatte, hüllte sich in das Pilgergewand und eilte dann auf die heilige Stätte zu. Mit meiner Anleitung vollzog er die gottesdienstlichen Handlungen des Hadsch. Die Bescheidenheit ist ein Merkmal der rechtschaffenen Diener Gottes. Gott spricht im Vers 63 des Sure Furqan, Sure 25, die besonderen Diener des Allbarmherzigen sind jene, die bescheiden und ohne Stolz auftreten. Bescheidenheit wird also als Merkmal für die Dienerschaft gegenüber Gott betrachtet. Wer fest an die Herrlichkeit und Pracht Gottes glaubt, sieht sich selber als ein winziges Teilchen in dieser Welt und sieht sich überall im Machtbereich des ewigen Gottes befindlich. Dieses gute Gefühl veranlasst ihn zur aufrichtigen Ergebenheit vor dem Schöpfer und seiner Größe. Wer in den Genuss der demütigen Ergebenheit gegenüber Gott gelangt ist, der wird auch gegenüber den Geschöpfen Gottes bescheiden. Gott lädt den Propheten zu Bescheidenheit und Barmherzigkeit gegenüber den Gläubigen ein. In der Tat war es auch das bescheidene Verhalten des Propheten, welches so viele für den Islam gewann. Bescheidene Menschen werden geliebt. Jemand, der im Zeichen Gottes bescheiden ist, dessen Rang unter den Menschen wird Gott erhöhen. Dies hat der Prophet des Islams verheißen. In den Berichten aus dem Leben des Propheten steht, dass er alle Arbeiten selber erledigte. Er molk selber die Schafe und flickte selber sein Gewand und Schuhwerk. Er wollte nicht, wenn jemand vor ihm aufstand, und niemals setzte er sich an die Spitze einer Versammlung. Er war ein aufrichtiger Diener Gottes und hat gesagt, ihr Menschen, bevor der Herr mich zum Propheten berief, hat er mich zum Diener gemacht. Die wertvolle Eigenschaft der Bescheidenheit entspringt aus einer reinen Seele. Imam Sadr a.s. sagt, Bescheidenheit ist Ursprung aller guten Werke und wertvoll. Jeder, der Gott zuliebe bescheiden ist, den wird Gott edler als viele seiner Diener werden lassen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.